Ja, wir beten dir an, Jesus Christus, und danken auch, dass du mitten unter uns bist, durch deinen Geist, dass du es liebst, Gemeinschaft zu haben mit uns heute Morgen. Heiliger Geist, nimm du Raum ein und sprich du uns an. Du siehst, wo wir stehen, was uns bewegt, wo wir herkommen. Du weißt, was wir brauchen. Ich bitte, dass du so persönlich bist heute Morgen und wir dich einfach auch erleben. Wir geben dir alle Ehre. Amen. Als ich heute Morgen in den Spiegel geschaut habe, geradeaus, habe ich nicht nur mehr gesehen, sondern ein kleines Spinneli. Meine Frau hat sie zum Glück nicht gesehen, das hätte es Geiss gegeben. Reflexartig habe ich meinen Finger genommen und sie ermordet, tot. Dann bin ich verschrocken, dachte, Kopf, was ist mit dir los? Jetzt hast du so ein unschuldiges Spinneli. Einfach dem das Leben ausgelöscht. Das 10. das 6. Gebot heute geht nicht um Umgang mit dir. Obwohl, wie wir sollen, einen guten Umgang haben mit Menschen, mit dir. Aber es zeigt mir etwas auf. Wer wir Menschen sind, was in uns so steckt, so die Reflexe, statt ein Leben zu schützen, einfach so auszulöschen. Das hat mir ja nichts gemacht. Ich meine, wir haben es ja gut hier in der Schweiz. Da ist die Überlebenschance relativ hoch. Im letzten Jahr sind nur 199 Leute zu einem Opfer geworden von einem Morddelikt. Nur. Das wäre auch etwa der Saal hier. In der Stadt Tijuana, das ist die gefährlichste Stadt, wo man leben kann, in Mexiko. Dort werden ungefähr pro Tag gut 7 Leute ermordet. Das ist also lebensgefährlich, dort zu wohnen. Vielleicht denken wir jetzt, wir leben schon in einer gefährlichen Gesellschaft oder fangen in einer bösen Zeit. Hey, aber wenn du die Bibel aufschlägst, die erste Seite, der verschreckt schon mal und merkst das Thema heute, das begleitet den Mensch sitzen geht. Der erste geborene Mensch hat den zweitgeborenen umgebracht. Der erstgeborene, der Kain, hat angefangen sich mit dem Brüder vergleichen. Es hat angefangen Rumoren in ihm. Es ist etwas passiert mit ihm. Und die geballte Ladung vom Sündenfall hat sich schon beim ersten Mensch radikal gezeigt. Er bringt seine Brüder um. Was muss Gott machen mit dem ersten und zweitgeborenen oder mit dem erstgeborenen? Er muss ihn schon schützen vor einem Mensch. Gott muss den Kain schützen, damit jetzt nicht Rache geübt wird. Selbstjustiz an dem Mann. Und vermutlich ist hier das erste Tattoo entstanden. Es heisst nämlich, Gott habe den markiert. Ich weiss nicht, vielleicht hätte er ein Brandmal auf die Stirn. Das erste Tattoo vom Kain. Und Gott hat gesagt, wer den anrührt, das wird siebenfach gerecht. Also Gott muss schon die ersten Menschen voreinander schützen. Ja, vielleicht denkst du, das betrifft ja mich nicht wirklich so direkt, ich habe noch nie jemanden umgebracht. Aber mal ehrlich gesagt, ich weiss nicht, ob schon einer auf die Welt kommst und denkt, schon als Kind, ich bringe den mal um, ich werde mal ein Serienmörder. Das ist ja etwas, was sich entwickelt. Und das Spannende, der Prozess, wo Jesus mit uns geht und zeigt, bis so wie kommt, passiert etwas in eben kein, wo wir nachher noch kurz darauf anschauen. Vielleicht, wenn ihr seht, wie das Gebot übersetzt wird, meistens wird es übersetzt mit «Du sollst nicht töten». Der Begriff «töten» in unserem Deutsch, der ist relativ weit, aber wir sollen niemanden irgendwie umbringen. Es gibt ja in der Juristensprache ganz viele Begriffe über einen schweren Grad, wenn man jemanden umbringt. Ich weiss nicht, wenn es vorsätzlich ist oder weiss nicht was, als ich kenne mich da nicht so gut aus. Muss ich auch nicht. Im Hebräischen für töten normal ist der Begriff Haran. Har, muss nachschauen, ich kann nicht so wirklich.
Hebräisch. Ja, das ist jetzt peinlich, den kann ich jetzt nicht sagen. Auf jeden Fall. Der Begriff, der hier gebraucht wird, ist ein anderer, und nämlich Razza. Razza wird gebraucht für Ermorden. Also ein verbrecherisches Handeln, das ich an einem anderen vollbringe, so dass der ermordet wird. Und zwar in Form von Selbstjustiz üben am anderen. Selbstjustiz, und das ist, glaube ich, ein Thema, das uns alle irgendwo auch plötzlich neu kommt. Spannend ist, dass viele Morde über Selbstjustiz passieren. Gerade gestern ist ja wieder der Zeitung ein Mann gekommen, hat sich ungerecht behandelt gefühlt, es ist ihm gekönnt worden, hat sich etwas aufgestellt und er hat gefunden, ich muss das Blatt selber an die Hand nehmen und hat die, die er glaubt, schuldig sind an seinem Schicksal umgebracht. Ein Gedankensprung, wie nöch sind wir Ami an der Selbstjustiz, vielleicht im Kleinen, in meinen Gedanken, im Denken, im Reden über jemand anderen. Also das Gebot ist eigentlich ein Gebot, der Selbstjustiz Einhaltsgebiet, einmal grundsätzlich. Und so den Schutz vom Leben, vom Menschen zu schützen, dass er nicht der Willkür vom Mob der Menschen ausgeliefert ist. Es ist also nicht ein Gebot, dass wenn ich auf dem Spaziergang bin, nicht auf einen Käfer tritt. Es ist auch nicht ein Gebot, dass ich kein Fleisch mehr essen soll. Oder wenn sich die Polizei oder so in Notwehr oder ein Terrorist muss lahmlecken. Ich sage jetzt nicht, man soll den verschießen, aber wenn der stirbt, haben die nicht gegen das Gebot grundsätzlich verstoßen. Das ist einmal einfach gut, wenn man das weiss. Es geht wirklich ums verbrecherische Selbstjustiz üben an einem anderen. Und gleich wird es oft übersetzt mit Töten und nicht Morden, weil es eben schlussendlich gleich soll das Leben schützen, mehr als das. Wir sollen Respekt haben ab dem Leben. Und ab dem Leben vom anderen. Was ist ein Menschenleben wert? Da kann man ja sehr geteilter Meinung sein. Der Kenneth Feinberg, der Mann hat im Rahmen der 9/11 Opfer, also von dem Terroranschlag mit diesen zwei Türmen, hat er den Auftrag bekommen, den Hinterbliebenen Geld zu verteilen nach dem Wert von diesen Menschen, die sie verloren haben. Er hat 7 Milliarden bekommen und 5.562 Menschen als Opfer sind gestorben und diesen Hinterbliebenen hat man Geld geben. Wie würdest du diesen Auftrag ausführen? Vielleicht denkt man ja gut, 7 Milliarden durch die 5.600 irgendwas, das gibt für jeden irgendeine Summe. So einfach war es nicht. Der Mann hat sich auseinandersetzen mit dem Wert von jedem Einzelnen. Wie gross war sein Nutzen, wie hoch seine Leistung, wie stark sein Schaden, dass er jetzt seine Aufgabe nicht mehr ausführen kann und so weiter. Und nachdem ist nachher das Geld verteilt worden. Ein Sans-Papier in New York hat $250.000 bekommen, also nicht mehr, er ist ja gestorben, aber seine Hinterbliebenen. Ein Kellner 500, also eine halbe Million. Ein Polizist 850.000. Dann ein Börsenmakler, je nachdem wie gut er ist, zwischen 2 und 6 Millionen. Das ist schon fast wie im Fußball. Wenn du Spieler einkaufst, so. Das ist absurd, oder? Das zeigt aber etwas von unserem Denken. Wir Menschen machen unseren Wert, unsere Leistung ab und am Nutzen, den wir bringen in der Gesellschaft. Und das ist ein Problem. Immanuel Kant hat manchmal auch gut gesagt, zum Beispiel da: Was einen Wert hat, hat auch einen Preis. Der Mensch aber hat keinen Wert, er hat Würde. Denn wenn er einen Wert hat, müssen wir den Wert können mit Gütern, mit Materiellem aufwiegen. Aber was ist denn der Mensch wert? Der Mensch hat natürlich einen Wert, aber er hat eine Würde. Und das bringt uns sehr nahe an die biblische Thematik an, warum Gott sagt, wir sollen das Leben fördern und einander schützen. Die Bibel sagt den Grund, nämlich weil du und ich Gottes Meisterwerk sind, weil du Gottes einzigartiges Handwerk bist, als sein Gegenüber in Partnerschaft gestellt. Du bist also nicht Gottes Haustier. Du bist Gottes Partner, Gottes Kind. Und das gibt dir die Würde. Eine Würde, die ein Mensch hat, und das unterscheidet dich zu einem Tier. Du bist nicht ein hochentwickeltes Tier, du bist Gottes Ebenbild. Und das ist eine Würde, die der Mensch hat. Das Tier hat auch eine Würde, aber der Mensch hat eine andere Würde. Darum sagt Gott, wer den Mensch antastet, wer menschliches Leben auslöscht, der tastet mich an. Das hat mit mir Gott etwas zu tun, sagt er. Ein Mensch umbringen ist eine Handlung gegenüber Gott, weil er Herr von der Schöpfung, Herr über den Menschen ist. Darum, der Schutz vom Mensch ist einzigartig. Der Wert vom Mensch, er hat eine Würde. Und gleich hat Gott gezeigt, was wir im Wert sind. Was sind wir im Wert? Er hat einen Preis gezahlt. Er hat einen Preis gezahlt und hat gesagt, dir sind mir so viel wert, Gemeinschaft mit euch, dass ich mein Leben hergebe für euch. Ich zahle mit meinem Leben, um euch frei zu kaufen. Also, wir sind wertvoll. Nicht, weil wir so gut sind, nicht, weil wir reine Gedanken haben, nicht, weil wir viel Leistung bringen. Gott könnte das alles besser als wir. Er entscheidet sich, an uns zu binden und er sagt, ihr seid mein geliebter Geschöpf, wertvoll. Euch will ich schützen, in eurer Gemeinschaft will ich haben. Und das macht dich wertvoll. Das zu verstehen, ist etwas Fundamentales im Zusammenhang mit diesen aktuellen Thematiken, mit diesen gesellschaftsrelevanten Themen, wo es heute darum geht, um Euthanasie, wo es darum geht, um Abtreibung, wo es darum geht, was ist ein Leben wert, am Anfang, am Ende, was ist, wenn man krank ist. Der Wert des Menschen hängt nicht von seiner Leistung und nicht vom Nutzen ab, den er in der Gesellschaft bringt, sondern er ist ein einzigartiges Geschöpf, ein Wesen Gottes, sein Ebenbild. Das sagt sich vielleicht so ring, aber wir denken oft anders. Wir denken gleich sehr stark in diesen Leistungsgeschichten. Wir sind zum Lieben berufen, nicht zum Mord. Die Bibel nimmt jetzt die Thematik auf im Neuen Testament. Und das finde ich spannend. Jetzt wird es nämlich persönlich. Zum Lieben berufen, da heisst, die Gebote gegen Ehebruch, Mord, Diebstahl und Begehren sind, wie auch alle anderen Gebote, in diesem einen Gebot zusammengefasst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Die Liebe fügt niemandem Schaden zu. Deshalb ist die Liebe die Erfüllung von Gottes Gesetz. Und jetzt wird sie plötzlich ganz persönlich. Liebe ich denn wirklich so, dass ich anfange, fürs Leben einzustehen? Dass der andere mehr wichtig ist? Das Neue Testament sagt jetzt, nicht morden heisst eigentlich, durch Jesus, durch das neue Leben, wird es möglich, den anderen nicht nur umzubringen, sondern mich fürs Leben des anderen einzusetzen. Der andere wird jetzt mein Nächster. Ich werde zuständig fürs Leben des anderen. Ich trete in eine Verantwortung ein, die ich habe am anderen. Nachdem der Kain oder Abel ermordet hat, kommt Gott zu ihm und sagt, du, Kain, wo ist eigentlich so die Brüder? Und was sagt er? Was? Soll ich Kind hüten? Soll ich der Hüter sein von dem, von meinem kleinen Brütchen? Und Gott sagt ja. Ja. Also so hat er es nicht übersetzt, aber gemeint. Ja, du sollst. Also das Gebot erfüllen heisst, ich habe Verantwortung, wie ich lebe in dieser Welt, also wie es Tamar gesagt hat. Es nützt natürlich nichts, wenn wir sagen, ja, wir lieben jetzt einfach einander und wir sollen gerne, und wir merken, das nützt nicht mehr spüren. Das Problem findet in uns statt. In uns findet der Kampf statt, dass da plötzlich Hass aufkommt, statt Liebe. Es fällt einem eh nicht immer so einfach, Menschen zu lieben und fürs Wohl des anderen einzustehen. Ich kenne das, Gedanken, die nicht gut sind. Und ich habe schon manchen auch ins Pfefferland gewünscht. Wie das immer so geht. Aber ich spüre, das Problem fällt in mir in an. Und das ist die Botschaft, die wir haben in dieser Welt. Wenn wir wollen, dass sich die Welt verändert, wenn wir wollen, dass unsere Gefängnisse leer werden, wenn wir wollen, dass sich die Welt zum Guten verändert, dann geht es genau um diese Geschichte, dass wir den Menschen zeigen, was da passiert, ist der Spiegel von dem, was in mir abgeht. In meinem Kampf gut und böse. In meinem Kampf Gottes Liebe in den Raum lassen und merken, ich bin gar nicht besser. Und dann verschrecken wir vielleicht manchmal selber, wie nah der Weg ist von meinen Gedanken zu den Worten und von den Worten zu der Handlung. Wenn ich denke, heute Morgen, wenn ich meine Frau wieder verletzt habe mit Worten, es ist einfach traurig. Und sie sagt, es ist manchmal einfach schwierig mit dir, wenn du so hart bist. Und das tut mir mega leid und ich könnte heulen. Ich verschrecke manchmal ab mir selber. Das hat mit mir und meinem Herz etwas zu tun. Wir brauchen Jesus. Wir brauchen es, dass er unsere Herzen verändert. Dass ich den anderen von Liebe, dass ich mir überlege, was braucht er denn? Wie kann ich sein Leben fördern? Wie kann ihm Gutes tun? Und wenn ich mein Herz öffne und merke, Gott von da wirkt und es ist ein Prozess, merke ich, dass plötzlich meiner Wut, die da keiner kennt, oder dieser Wut vielleicht plötzlich Gnade Platz macht, wo Verletzungen geheilt werden, wo statt Zorn Barmherzigkeit kommt, statt Bitterkeit Liebe. Es nützt nichts, wenn wir einander sagen, wir haben einander lieb. Wir müssen in unseren Anfang. Wir brauchen Jesus. Wir brauchen es, in dem Prozess zu leben, wo er mein Herz verändert. Nachhaltig. Und das tut sich näher im engsten Kreis auswirken, in meinem Umfeld und geht raus, raus in die Welt. Wo hat schon der Jeremias gesagt? Der Gotthelf im Hause muss beginnen, was leuchten soll im Vaterland. Und wenn wir denken, dass im Hause wir ein Tempel vom Heiligen Geist sind, heisst es, in mir muss anfangen. Es ist spannend, den Dialog von Gott mit dem Kain zu beobachten. Da heisst zuerst, da wurde Kain sehr wütend oder zornig, weil er sich verglichen hat. Dann kommt Gott zu ihm und sagt, Achtung, die Sünde lauert vor der Tür und will dich zu Fall bringen. Aber du herrsch über sie. Wird Herr über die Sünde. Und das hat er ihm gesagt, bevor er den Abel umgebracht hat. Das zeigt etwas von dem Kampf und es zeigt etwas von der Eigenverantwortung, die wir haben. Gott zeigt uns auf, wo wir schwach sind. Er zeigt uns auf, wo Gedanken aufkommen, wo wir nah dran sind, etwas zu machen, wo die Folgen davon frappant sind. Und ich habe immer wieder die Chance, mehr von Gott trotz reflektieren und zu verändern, dass es nicht so weit muss kommen. Jesus nimmt das Gebot ebenfalls nochmal auf in Matthäus 5, 21 und 22. Und eigentlich ist der Text auch grösser, aber ich tue es ein bisschen kürzer hier. Ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt, du sollst nicht töten. Wer einen Mord begeht, wird verurteilt. Ich aber sage, schon der, der nur zornig auf jemand ist, wird verurteilt. Wer zu seinem Freund sagt, du Dummkopf, den erwartet das Gericht. Ich behaupte mal, spätestens da können wir nicht mehr schleifen bei diesem Gebot. Gott ist nicht Moralist. Er will uns nur zeigen, schau, du brauchst Veränderung in deinem Herzen. Es geht nicht anders. Aus dem Herzen kommen die bösen Gedanken. Und er sagt, ich will aus deinem Herz, wo eine Mördergrube ist, ein liebendes, barmherziges Vaterherz machen. Das ist Gottes Vision und sein Plan über dein Leben. Und dazu braucht er unser Ja. Und sagt, ich gehe in den Prozess hier. Verändere mein Herz. Und mal ehrlich, wir können uns wirklich nicht überheben übereinander. Ein König David, den wir zum grossen Vorbild nehmen, ist sogar zum Mörder geworden. Und er hat nachher gekämpft um das Herz. Wir haben wunderbare Psalmen, wo er darum schreit, verändere mein Herz, Gott. Prüf mich. Ich glaube, manchmal ist es wichtig, dass wir auch wirklich Erkenntnis haben über uns selber und über unsere Abgründe. Dass wir auch erkennen, was Gott wirklich für einen barmherzigen Gott ist, was Gnade und Vergebung bedeutet. Wir brauchen Veränderung, dass die Welt verändert wird. Und Gott will dich dazu brauchen. Jesus zeigt auf, es gibt viele Wege, wie wir Menschen umbringen können. Die Handlung ist das eine. Aber Worte können auch verletzen. Wir können mit Worten Menschen ermutigen, wir können sie zerstören, wir können sie mobben, wir können sie sogar in Suizid treiben. Worte haben Macht. Und oft in Gesprächen habe ich gemerkt, was Worte, die über Kinder ausgeredet worden sind, in ihrer Kindheit, die Leute prägen bis mit 80. Worte, die sich zu Lebenssätzen entwickeln, die destruktive Wirkung haben. Es gibt ja auch den Namen Rufmord. Wir sollen die Leute ermutigen zum Leben. Wir sollen ihnen helfen, das Leben anzugehen. Statt sie destruktiv runterzumachen. Und das haben wir mehr etwas zu tun. Es gibt viele Wege, wie wir Menschen das Leben können erschweren können. Der Bertolt Brecht hat Folgendes gesagt, es gibt viele Arten zu töten. Man kann einem ein Messer in den Bauch stecken, einem das Brot entziehen. Das wäre eben die Thematik, Misshandeln hat globale Auswirkungen. Einem von einer Krankheit nicht heilen, einen in eine schlechte Wohnung stecken, einen durch Arbeit schinden, einen zum Selbstmord treiben, einen in den Krieg führen. Aber nur weniges davon ist in unserem Staat verboten. Das Leben schützen. Es ist spannend, wie oft das Thema ist in der Bibel, wir sollen das Leben schützen. Wir sollen uns für die Schwachen in dieser Welt einsetzen. Für die, die sich vielleicht nicht wehren können, für die, die keine Stimme haben. Und wir haben sogar in unserer Bundesverfassung, das Wohl am Volk wird gemessen am Zustand der Armen, wie wir mit denen umgehen. Gott fordert uns auf, Stellung zu nehmen für die Menschen, die schwächer sind, die schlechter geht. Und das ist, man denkt natürlich daran, zuerst am Anfang vom Leben und am Ende vom Leben. Und ja, natürlich das Thema Abtreibung. Mein Bauch gehört mir, gehört da drin, obwohl ich jetzt nicht über das eine grosse Predigt mache. Aber das ist ein Thema, mein Bauch gehört mir. Und was ist mit dem Kind? Wo ist das Recht vom Kind? Es sind ja da zwei Parteien oder drei vertreten in so einem Thema. Aber es ist ja nicht so einfach. Es betrifft ja mich auch nicht direkt. Oder wenn eine Frau vergewaltigt wird und schwanger ist, was ist denn? Wir können nicht leichtfertig über so Themen hinweggehen. Es sind eine Auseinandersetzung, seelsorglich, es ist eine Herausforderung, da drin einen guten Weg zu finden. Die Regel und ich haben gesagt, wir sind gegen Abtreibung, aber wir wollen nicht eine Verneinungs-, eine Vermeidungs- oder eine Negativpolitik betreiben. Wir als Christen wollen anders stehen fürs Leben, fürs Gute. Das hat für uns geheissen, gut, wir tun unser Haus auf, Bei uns sollen Menschen wohnen. Wir wollen Leute unterstützen, die ein Ja zum Leben haben. Wir wollen Leuten Platz geben, die eine Lehre machen. Wir wollen Leuten Platz geben, die ein Timeout machen müssen, die Ferienplatz brauchen. Wir haben Leute, die sind Kinder, die haben eine Tagesstruktur gebraucht. Ja, wir haben einem zweiten Kind einen Platz gegeben, um bei uns fix zu wohnen. Wir haben das Haus aufgetan und gesagt, das ist unser Anteil, unsere Antwort fürs Leben zu sein. Also setzen wir uns aktiv dafür ein. Ist es einfach gewesen? Nein. Grausam herausfordernd oft. Es hat unsere ganze Familie manchmal auf den Kopf gestellt, die ganze Geschichte. Aber ich glaube, es war richtig. Wir haben eine Verantwortung, aktiv in der Gesellschaft einzustehen. Für jemand anderen heisst es vielleicht etwas anderes. Der Moritz Leuenberger, als er sein Amt übernommen hat mit Verkehr und so, hat gesagt, das ist eine ethische Motivation dort. Ich will die Verkehrszahlen von 600 Toten im Jahr 2000 reduzieren auf 200. Also die 200 hat er nicht gesagt, er hat gesagt reduzieren. Und am Schluss sind es bei 200 gewesen. Zwei Drittel weniger Verkehrstote. Er hat gesagt, das ist eine ethische Aufgabe, die Verkehrstoten abzunehmen von 600. Und heute sind es um die 200. So hat der Moritz Leuenberger das Thema angegangen. Und für dich heisst das vielleicht etwas anderes. Und vielleicht schaffst du in einem Spital, wo das mega herausfordernd ist mit diesen Thematiken. Wann stellt man eine Maschine ab bei einem Menschen? Wann entscheidet man, wann ist das Menschenleben noch lebenswert? Ich habe diese Woche einen amüsanten ein Film geschaut von einem Demenzheim. Und es war wirklich spannend. Auch dort drin haben sie darüber diskutiert. Ist das noch lebenswert, die Leute? Und die Pfleger hat gesagt, wir wissen es nicht, wir sind ja noch nie Demenz gewesen. Und wenn man manchmal die Leute anschaut, sind die glücklicher als die, die noch alle Tassen im Schrank haben. Wann ist ein Leben lebenswert? Was ist der Mensch wert? Oder die Woche ist die Frage in der Zeitung gekommen, ein Baby, das krank ist, soll man dem eine Spritze geben, die 2 Millionen kostet. Wir haben vorhin diskutiert, das war spannend, die Frage ist ja schon komisch. Man könnte die Frage stellen, was maßt sich überhaupt die Pharmaindustrie an, eine Spritze für 2 Millionen rauszugeben, wo nicht mehr bezahlbar ist, dass ein Menschenleben muss sterben. Das wäre ja auch eine Frage. Und plötzlich kommt die Frage wieder auf, was ist ein Menschenleben wert? Was bedeutet es, für das Leben einzustehen? Was kostet es? Rendiert es? Wir Christen haben den Auftrag, Leben zu schützen, für das Leben anzustehen. Am Ende des Lebens sind wir ja ebenfalls wieder führend, wenn es darum geht, in der aktiven Sterbehilfe. Wir sind, habe ich letzte Zeit gelesen, zur Sterbedestination geworden, wo Leute vom Ausland kommen zu uns sterben. Aber auch wenn das Thema nicht einfach leichtfertig angeht, auch das ist eine Herausforderung, weil wir leben unnatürlich lang heute. Gegenüber vor 70 Jahren werden wir heute im Schnitt 20 Jahre älter. Durch die moderne Medizin. Das heisst, vielleicht ist mein Körper verbraucht und sagt, ich mag nicht mehr, ich kann nicht mehr leben, aber mein Herz ist mit Medi so aufpumpt, dass ich gar nicht mag hören schlagen. Also muss man sich überlegen, wie kann man dem in einem Leben plötzlich auf dieser Seite ein Ende setzen. Also es gibt ja wie absurde Situationen. Und wir werden uns in Zukunft noch mehr müssen mit so ethischen Fragen auseinandersetzen. Leben schützen, fürs Leben einstehen. Und zum Schluss. Können wir das Clip sehen, Dario?
Julia gehört an ihrem Arbeitsplatz zu denen, die ruhig und engagiert ihre Arbeit machen. Lange bemerkt sie nicht, was Leute sich über sie lustig machen. Zuerst hinter ihrem Rücken, dann ganz direkt. Viele lieblose Bemerkungen verändern Julias Herz. Sie wird immer verschlossener, trauriger, bis sie sich eines Abends entscheidet, von einer Brücke zu springen. Auf dem Weg zur Brücke begegnet sie Petra. Die beiden kommen ins Gespräch und Julia erzählt von ihrem Plan. Petra kann sie davon überzeugen, ihr Vorhaben vorerst bleiben zu lassen. Die beiden treffen sich danach regelmäßig und werden Freundinnen. Diese Begegnungen machen Julia wieder Mut, ihr Leben in die Hände zu nehmen. Sie lässt sich nicht mehr alles gefallen, nimmt allen Mut zusammen und beginnt mit ihren Kolleginnen und Kollegen zu reden. Einige haben sich entschuldigt, aber allen ist bewusst geworden, wie sehr Menschen mit Worten zerstört werden können, bis hin zum Tod. Jetzt aber erleben sie, dass Worte auch das Gegenteil vermögen, aufbauen können und Mut machen zum Leben.
Gott ist fürs Leben. Gott hat uns Leben geschenkt. Gott lebt gern und darum sagt, weil ich lebe, sollen auch ihr leben. Und das ist da, das ist die Hoffnung, die wir in die Welt raustragen. Wenn es vielleicht manchmal strüb aussieht und Leute hoffnungslos sind, wir wollen vermitteln, dass sie einen Plan hat, Gott einen Plan hat für ihr Leben und dass Gott Hoffnung hat für die Welt und Hoffnung für jeden Menschen. Die könnt ihr schon mal an. Vielleicht bist du heute da und du bist lebensmüde geworden. Kann sein, dass du sagst, mein Leben geht so drunter und drüber. Vielleicht sind das Schicksalsschläge, die dich prägen. Und die Lust am Leben ist vergangen. Vielleicht zweifelst du sogar über Gottes Plan, über dein Leben. Vielleicht bist du traurig und denkst, Gott hat mich vergessen. Vielleicht planst du sogar, ja, deinem Leben mal ein Ende zu setzen, weil es einfach nicht erträglich ist. Du kennst dunkle Gedanken vielleicht. Die dich einnehmen so wie deine Gedanken einnebeln, dass du nicht frei bist. Dann möchte ich dir einfach sagen, heute Morgen, gib nicht auf. Hab Mut. Gott ist für dich. Tritt an gegen diese Lebenslüge. Du siehst es nicht wert. Oder Gott hat bei dir vergessen. Gott ist für dich. Er hat mit seinem Leben gezahlt, dass er dich in seine Gemeinschaft hat. Wir singen jetzt nochmal zwei Lieder. Dahinter hat es nochmal das Team, das für dich betet. Vielleicht ist es gut, wenn du sagst, hey, ich will mich einfach segnen. Ich will, dass Gott neu mein Herz durchbringen kann. Und ich will ihm die Lebenslüge geben. Ich will abladen, dass ich neu Mut fasse für mein Leben. Ich bete. Ich bete gerade für diese Menschen. Jesus, ich danke jetzt einfach, dass du uns siehst und unsere Herzen und du weißt, wie es geht. Jesus, ich bitte für all die, die Schwieriges zu tragen haben zur Zeit in diesem Leben, die vielleicht Schicksal erlebt haben. Leute verloren haben, vielleicht an der Arbeitsstelle schwierig ist, krank sind. Leute, die schwere Gedanken haben. Jesus, danke, dass du fürs Leben bist und dass du anstehst jetzt für diese Menschen und um die Menschen und um die Herzen kämpfst. Und wir sagen jetzt auch die Menschen im Namen Jesus und bitten, dass du Licht in dein Leben und Licht in dein Herz hineinbringst. Ich segne dich in dem Namen Jesus. Amen. Ich lade dich ein, Gott anzubeten, jetzt nochmal mit Liedern unsere Herzen ihm aufzutun.